Ich bin die, die im Fußballstadion laut den Schiri anschreit. Ich bin die, die zuhört und unterstützt. Ich bin die, die einen Verein für Frauen mit metastasiertem Brustkrebs gegründet hat.
Willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin die, die lebt, dem Podcast von Metastasierter Brustkrebs Schweiz. Ich bin Celine und lebe selbst mit einer Metastasierung. In diesem Podcast spreche ich mit Frauen, die wie ich mit einer unheilbaren Diagnose leben. Wir sprechen über das, was sich verändert, über das, was bleibt und über das, worüber oft nicht gesprochen wird. Heute spreche ich mit Anna. Hallo Anna.
Hallo Celine.
Anna, wann hast du denn zum letzten Mal ein Schiri angeschrieben?
Das ist wahrscheinlich am Saisonende im Brücklifeld, wo ich regelmässig Match schaue vom FC Aarau. Und die sich ein bisschen auskennen mit Fußball, wissen, beim FC Aarau ist nicht immer alles so super erfolgreich und dann muss man einfach manchmal den Schiri anschreien.
Okay. Und die reagieren immer ganz nett wahrscheinlich, oder?
Ich bin ja nicht die Einzige, die das macht.
Das klingt aber nach einer schönen Dynamik und ich kann mir das schon vorstellen, wie du da so mitgerissen wirst bei dem Fußballspiel und dann ist irgendwas, was unfair behandelt wird oder irgendwie unfair gewertet wird und dann kann ich mir richtig vorstellen, wie du dann so zu Löwin wirst, oder?
Ja, irgendwie haben einfach im Fußballstadion die Emotionen Platz. Und zwar egal, ob jetzt du ein kleines Kind bist, das sich mitfreut, oder Teenager, oder eben auch schon erwachsen. Und auch die ganzen Senioren, die können auch einfach nochmal voll mitfiebern und sich mitfreuen oder eben auch mitärgern. Und das begleitet mich halt schon das Leben lang, dass ich immer Fußball schauen, sei es im Stadion oder im daheim vor dem Fernsehen. Es tut mir gut.
Und selber gespielt? Hast du auch mal? Oder?
Nein, ich habe einen anderen Sport gemacht. Ich habe Badminton gespielt. Mhm. Aber Fußball habe ich einfach irgendwie. Ich habe ja keine Ahnung, wie ich genau dazugekommen bin. Also ich war dort, glaube ich, 13, 14, wo ich wirklich sehr fanatisch unterwegs gsi bin damals. Aber es hat mich halt nie losgelassen. Mhm. Auch heute noch, ja.
Diese Energie, die du dann so beim Fußballspiel verspürst, beim Zuschauen und Mitfiebern, verspürst du die auch woanders? Oder ist das so wirklich was Einzigartiges und was du nur da erlebst?
Ich habe schon vor allem wirklich eigentlich seit meiner Krebserkrankung habe ich viel mehr Wut in mir inne oder einfach Emotionen oder auch Frustration. Und das ist schon eine Emotion, die ich eigentlich gar noch nicht so gekannt habe von mir vor meiner Erkrankung. Und jetzt merke ich einfach, dass die Emotionen irgendwie raus müssen. Mhm. Und ich habe aber im Alltag eigentlich schon Mühe damit, wie ich mit dem umgehen. Manchmal klingt es mir besser und manchmal weniger gut. Aber ja.
Ja, also du, super spannend, was du da sagst, dass du da irgendwie neue oder vielleicht Emotionen anders spürst, verstärker spürst, dass du die vielleicht auch mehr zulässt. Wir haben es auch schon mal privat besprochen, dass wir auch lange in unserem Leben vielleicht Sachen besser unterdrücken konnten oder halt an uns vorbeiziehen lassen konnten und dass die Erkrankung uns dann vielleicht doch noch manchmal dazu bewegt, vielleicht unsere Grenzen besser zu spüren, oder? Und die auch mehr zum Ausdruck zu bringen. Ist das so bei dir der Fall auch oder wie würdest du das erklären, dass diese Gefühle jetzt stärker da sind?
Ja, absolut. Ich bin wirklich eigentlich vor meiner Erkrankung ein Mensch gewesen, der eigentlich kaum mal brüllt hat. Ich bin auch in meiner Familie immer so ein bisschen die stark gsi. Wenn etwas Schlimmes passiert ist, bin ich die gsi, wo alles organisiert hat. Und ich habe meine eigenen Gefühle eigentlich gar nicht so zugelassen. Und ich vermisse die Zeit manchmal auch, muss ich sagen, wo mich nicht alles sofort so
umhaut oder?
Ja, umgehauen hat, genau. Und jetzt, ich glaube, was so der grosse Unterschied ist, dass halt unsere Erkrankung, es kommt nicht nur auf einmal und dann ist es wieder vorbei, sondern es ist so die Achterbahn, dass du nie weißt, bist du auf dieser Achterbahn jetzt gerade gegen oben unterwegs oder gegen oben. Es ist wirklich, als würdest du blind Achterbahn fahren. Und
es begleitet uns die ganze Zeit, oder? Wir können es nicht
abschalten.
Genau. Also, es ist auch nicht ein Moment, wo wir sagen können, okay, das müssen wir jetzt irgendwie eine Woche oder mehrere Wochen, mehrere Monate handeln und danach ist es wieder weg. Wir müssen irgendwie damit lernen, lernen damit weiterzuleben, oder?
Ja, genau.
Und dann ist es auch nicht immer so einfach, das Kontingent an Energie, was wir haben, irgendwie gut aufzuteilen und manchmal explodiert es dann einfach, oder?
Ja, definitiv, ja. Also mein Umfeld leidet manchmal schon ein bisschen mit. Wenn ich zum Teil wirklich aus ganz kleinen Sachen explodiere oder einfach in Tränen ausbreche. Oder dann gibt es Tage, wo schon am Morgen einfach so anfängt. Ich weiss eigentlich, ich fühle mich gut im Körper. Also es ist jetzt nicht irgendetwas Körperliches, aber ich komme einfach nicht aus dem Bett. Weil einfach irgendwie eben die Energie nicht da ist. Mhm. Und die Kraft, jetzt aufzustehen und den Tag anzufangen, das ist natürlich auch für das Umfeld mega schwierig.
Voll. Und dann kommt vielleicht auch so ein bisschen Hilflosigkeit bei den Angehörigen oder das Gefühl, man könnte ja irgendwas machen oder es ist ja alles gut gerade. Und wie würdest du sagen, diesen anderen Zugang zu deinen Gefühlen und das andere, also deine andere Art jetzt auch vielleicht damit umzugehen oder sie zu zeigen, würdest du das irgendwie als entweder negativ oder positiv bewerten oder was ziehst du da so daraus?
Ja, das ist eine mega gute Frage, weil ich habe wirklich jetzt mittlerweile gelernt, dass es ja auch etwas Positives hat. Weil am Anfang bin ich wirklich eigentlich völlig überwältigt gewesen von diesen vielen Gefühlen. Und mittlerweile merke ich, ich kann das auch als Stärke nutzen. Auf der einen Seite kann ich zum Beispiel die schönen Sachen viel mehr feiern und mich mehr freuen. Und ich kann auch besser andere Menschen verstehen. Mhm. Also ich verstehe jetzt wirklich, wenn jemand sagt, mir geht es einfach so richtig schlecht. Mhm. Weil ich halt das auch alles durchgelebt habe und so viel Höchst und Tiefs erlebt habe, dass ich dann weiss, es hilft nicht, wenn du einfach sagst, ja, es kommt schon gut. Sondern ich weiss, in dieser Situation muss man einfach einmal zulassen können, die Gefühle zulassen, rauslassen. Und wenn man dann jemanden hat, der wirklich einfach zulässt, ohne möchte gerne hilfreiche Tipps zu geben, dann ist das mega wertvoll. Und ich habe das Gefühl, das habe ich jetzt wirklich gelernt im Umgang mit anderen Menschen.
Ja, das kann ich auch von mir bestätigen. Und auch, also dieses, man weiß auch nie, was bei einer anderen Person gerade abgeht. Auch auf der Straße, wenn dir irgendjemand begegnet, der gerade unfreundlich reinschaut oder an der Supermarktkasse oder wo auch immer. Du weißt einfach nie, was gerade los ist, auch wenn die Person gesund aussieht. Genau. Wir können es ja sagen, dass das überhaupt nichts bedeuten muss. Und so eine gewisse vielleicht Toleranz auch, die sich damit ein bisschen entwickelt, oder? Und auch, also mir wurde auch so stark bewusst, dass wir ja alle, glaube ich, so ein bisschen den Drang haben, immer eine Lösung zu finden, wenn jemand ein Problem hat oder ja, auch Gefühle einfach, also halt, wenn jemand Gefühle zeigt. Und dass wir alle so ein bisschen schlecht darin sind, Gefühle auszuhalten.
Gerade unsere Männer haben sehr oft Mühe damit, einfach eben Gefühle auszuhalten und nicht müssen das flicken. Und ich hatte gerade vor ein paar Wochen die Situation, wo es mir mega schlecht gegangen ist. Und mein Mann hat einfach wirklich keine Kapazität gehabt, mir zu helfen. Er muss ja selber auch seine Energie einteilen und versteht wirklich halt nicht immer, warum ich jetzt gerade wieder am Boden zerstört bin. Und dann habe ich meiner Schwester geschrieben. Und meine Schwester wohnt zum Glück ganz in der Nähe. Ist sie vorbeigekommen. Und dann kommt sie einfach zu mir ins Schlafzimmer. Und ich bin dort Tränen überströmt auf dem Bett. Und sie schaut mich an und sagt einfach, ach Anni. Und nimmt meinen Arm. Und nur schon das hat mir so viel geholfen. Sie hat nichts gesagt. Sie hat mich einfach angeschaut, voller Liebe. Und mir so eine herzhafte Umarmung gegeben, dass es mir einfach schon zehnmal besser gegangen ist.
Ja, das kann ich auch von mir sagen. Also die Momente, wo jemand wirklich zuhört und die Gefühle zulässt und auch sagt, ja, scheiße, ja, oder ich kann jetzt gerade nicht nachfühlen, wie es dir geht, aber es ist bestimmt scheiße, ich bin da. Das sind die Momente, wo ich mich am meisten verbunden gefühlt habe und die mir auch am meisten, also wirklich am besten tun, einfach in dem Moment. Und wenn jemand gerade irgendwie mit Vorschlägen kommt, was man machen könnte, dann, ja, nee, das will ich gar nicht hören, oder? Das, Du sagst ja auch, du bist die, also ich bin die, die zuhört und unterstützt. War das dann schwer für dich, auch da den Switch zu machen und zuzulassen, dass andere für dich da sind und die zuhören und für dich, ja, dich unterstützen?
Ja, ja. Also ich kann wirklich eigentlich einen kleinen Kreis von Menschen, wo ich wirklich all meine ganze Maske fallen kann und einfach kann zeigen, wie es mir geht und kann zulassen, dass jetzt jemand mir hilft. Also ich meine, ich lebe jetzt eigentlich schon seit 7 Jahren mit Krebs und ich muss sagen, da bin ich immer noch mega schlecht drin. Auch mal zu sagen, hey, jetzt brauche ich mal Hilfe.
Mhm.
Ja.
Aber es wird immer besser, hoffentlich.
Ich glaube, ich bin einfach so der Art Mensch, der nicht so gerne Hilfe zulässt. Ich bin schon immer ein extrem unabhängiger Mensch gewesen. Ich glaube, ich war knapp 18, als ich ausgezogen bin. Weil ich einfach gesagt habe, jetzt bin ich erwachsen. Jetzt will ich selber mein Leben in die Hand nehmen und nicht abhängig sein von irgendeiner andere Person oder Organisation oder was immer. Ja. Mhm.
Ja, und man merkt ja auch in deiner Rolle als Co-Präsidentin von NBKS, du bist immer da, wenn jemand Hilfe braucht. Du versuchst immer, den Leuten irgendwie zu helfen, Tipps zu geben oder halt irgendwie zu orientieren. Stelle ich mir auch sehr, sehr anstrengend vor. Ich mache es ja auch in gewissen Teilen, aber ich habe wirklich das Gefühl, du hast auch wirklich so dieses große Verantwortungsgefühl auch für die anderen. Aber kommen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du MBKS mit Daniela gegründet hast? Erzähl uns doch nochmal ein bisschen, aus welcher Energie ist das passiert?
Es ist jetzt über ein Jahr her, seit wir MBKS gegründet haben. Und mein grösster Wunsch war damals wirklich, dass wir eine Community gründet. Dass wir Frauen uns zusammentun, die durch die schwierige Zeit gehen. Weil ich habe mich einfach so allein gefühlt. Und ich kann sie auch noch vergleichen mit der Erstdiagnose, weil ich ja Brustkrebs zuerst hatte, einfach lokal. Mit einem Rezidiv und mehreren Operationen. Extrem schwierige emotionale Zeit. Aber dort bin ich in so vielen Communities dabei gewesen, mit anderen Frauen mit Brustkrebs. Und wo dann bei mir wieder ein Albtraum wahr geworden ist, dass mein Krebs metastasiert ist, habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ich bin die Einzige auf der ganzen Welt, die jetzt das hat. Ich habe wirklich niemanden gekannt. Und ich habe wirklich mir schon denen mega gewünscht, dass ich jemanden hätte, der auch die gleiche Erkrankung hat, wo man sich austauschen kann. Weil es kommen nochmal so viel mehr Gefühle dazu und so viel mehr offene Fragen und Ängste, wo ja, bei der Metastasierung ist halt wirklich, dann setzt man sich auch mit dem Thema Sterben auseinander. Und das ist halt ein Thema, das dann in der Familie oder im Freundeskreis einfach nicht gut ist, um darüber zu reden. Weil das wird so von, also von den meisten wird es einfach abblockt. Ja, aber Anna, du stirbst ja jetzt noch nicht. Und ich so, ja, aber irgendein ist gleich vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Das ist halt so, so Themen sind dann plötzlich aufgekommen, und ich einfach komplett alleine war. Und ich brauche einfach einen Austausch, um das zu verarbeiten. Und ich habe dann zum Beispiel auch auf Social Media angefangen, darüber zu schreiben. Und dann hat sich das eben ergeben, dass ich an dem Roundtable dabei sein durfte, wo auch Daniela dabei war, wo über metastasierten Brustkrebs geredet wurde in der Schweiz. Und Daniela, sie hat eben mega stark den Wunsch gehabt, dass wir sichtbar werden. Dass unsere Krankheit nicht einfach vergessen geht oder, oh ja, das dürfen wir nicht drüber reden, weil das, ja, weil das die, der Albtraum ist von allen, die sonst Krebs haben. Und darum hat das mega gut funktioniert mit uns zwei. Und mittlerweile, ich meine, wir sind über 40 Frauen jetzt in der Community. Und ich merke es auch bei neuen Frauen, die jetzt dazukommen. Die merken halt, dass ich schon ein bisschen Erfahrung habe jetzt. Und ich habe auch selber wirklich eine riesige Entwicklung gemacht in diesem Jahr. Ich habe so viel gelernt über metastasierten Brustkrebs. Ich habe auch gelernt, wie unterschiedlich wir alle sind. Mhm. Nicht nur unser Alter oder wie wir leben oder wie wir arbeiten, ob wir Kinder haben oder nicht, sondern auch, wie unterschiedlich unsere Erkrankung ist und wie unterschiedlich dass jede von uns damit umgeht. Mhm. Und ich habe auch gelernt, das zu respektieren und nicht einfach allen zu sagen, schau, du musst es genau so machen wie ich, sondern jede von uns hat einen anderen Umgang und ich lerne immer wieder dazu und ich bin immer wieder überrascht und beeindruckt von der Stärke von uns Frauen in unserer Community. Mhm.
Du hast vorhin auch was Schönes gesagt. Also, was ich einfach so spannend fand, als ich euch zwei zusammen gesehen habe, dass eben, wie du gesagt hast, Daniela, die Sichtbarkeit so wichtig war. Und dir die Community vor allem in erster Linie erstmal, ne? Also natürlich die Sichtbarkeit auch. Und ich fand das so toll, wie ihr euch da so ergänzt habt. Und zusammen trotzdem dann auch die, also nicht trotzdem, zusammen dann die Kampagne dann auch überlegt habt und dass es relativ schnell auch zu dieser Überlegung kam, hey, wir wollen wirklich laut sein, wir wollen eine Community werden, aber wir wollen auch draußen zeigen, hey, Leute, wir sind noch da, wir sind noch voller Leben.
Und mit der Daniela, also die am Anfang, wo wir die Community gegründet haben, sie ist ja eigentlich so ein bisschen skeptisch gewesen, so, ja, ich muss mich jetzt da nicht so gross austauschen und so. Und das sind ja Frauen zum Teil, eben, man tauscht sich ja plötzlich auch mit Menschen aus, wo man sonst nie irgendwie einen Kontakt aufgenommen hätte. Man ist so komplett auch verschieden von der Persönlichkeit.
Total, ja.
Also Daniela und ich, wir wären wahrscheinlich auch sonst nie so Freundinnen geworden, wie wir jetzt geworden sind. Aber was ich so cool gefunden habe in der Daniela, wo sie dann plötzlich gemerkt hat, ah, es hilft ihr auch. Sie kann auch bei uns im Chat einfach Fragen stellen. Und magst du dich noch erinnern, wo es dann plötzlich darum gegangen ist, dass sie nicht mehr gut hat können laufen. Und dann hat sie von heute auf morgen einen Rollator gebraucht. Woher bekommt man so schnell einen Rollator? Und dann haben, ich weiss nicht, wie viele Frauen, also ich war ja dort einen Tag lang offline gewesen und ich komme dann wieder zurück in den Chat. Und irgendwie 5 Frauen haben ihr geholfen, einen Rollator zu finden.
Ja, das und war ein Wahnsinn, dann, ja.
Wenn ich mich wieder eingeloggt habe, sehe ich das Foto von Daniela, wie sie mit dem Rollator unterwegs ist. Und es war nur möglich gewesen durch unsere Community und sogar der Daniela, die am Anfang so ein bisschen skeptisch war, ist so viel geholfen worden. Das ist wirklich schönes Erlebnis gewesen.
Ja, total. Ja, wir hatten wirklich ganz spannende Momente mit Daniela und das ist ja auch typisch für, denke ich mal, so eine Vereinsarbeit. Ab September war ich ja dann mit im Vorstand und dann gab es ja auch so ein bisschen Reibungspunkte mit Daniela, sage ich mal so, zwischen uns beiden. Und du warst so ein bisschen die Vermittlerin. Und man lernt trotzdem dann eben auch mit dieser Arbeit eben auch offener zu sein und auch zu akzeptieren. Es gibt halt ganz unterschiedliche Wege, die Sachen zu sehen und auch umsetzen zu wollen. Ja. Ja, und Daniela hat uns ja dann leider, ist dann leider im Januar verstorben. Was für uns beide ja ein ganz harter Einschnitt war. Das gehört ja leider auch wirklich zu unserer Community und zu unserer Lebensrealität, dass wir immer wieder Menschen verlieren. Das Risiko ist einfach leider sehr hoch bei uns. Was ich aber toll finde, ist, dass du oder dass ihr den Raum auch geöffnet habt für sowohl das Schöne, für den Support, sich gegenseitig unterstützen und motivieren, aber auch diesen Raum zu geben für Trauer oder für auch beängstigende Gedanken, für Sorgen. Wie macht man das, so eine Community zu begleiten? Du bist ja eigentlich schon fast, oder wir sind ja fast auch ein Stück schon auch Begleiterinnen, auch wenn wir uns natürlich auch als Betroffene auch mit ausdrücken und auch unseren Ängsten und Sorgen Raum lassen. Aber wie begleitet man Menschen durch diese Höhen und Tiefen?
Ja, das ist wirklich mega schwierig. Und aber mit die Zeit, wo Daniela gestorben ist, oder wo wir schon den Monat vorher gewusst haben, jetzt wird's echt schwierig bei ihr, wo sie ins Hospiz gegangen ist. Dort habe ich schon teilweise ein bisschen als Roboter geklebt, im Sinne von Gefühl nur so ein bisschen sporadisch zuzulassen, dass ich weiter funktionieren kann, dass ich die Angst und die Trauer mich nicht zu fest überwältigt. Aber auf der anderen Seite war es auch schön, in unserer Community auch zu dem Zeitpunkt die Liebe zu spüren von uns allen, dass wir eben zusammen haben können um Daniela trauern und dass wir nicht nur uns getröstet haben, sondern eben auch haben können sagen, hey, das macht mir jetzt mega Angst. Weil es tut halt wirklich nochmal so krass uns daran erinnern, was unheilbar wirklich bedeutet. Und wenn man dann gerade selber in einer Situation ist, wo man gerade super stabil ist, der Krebs ist stabil oder man hat gerade einen guten PET-CT-Scan mit guten News. Also bei mir war das wirklich eigentlich am gleichen Tag, wo ich eigentlich gute News bekommen habe, dass mein Scan stabil ist. Und zwar wirklich das erste Mal seit ganz langer Zeit. Keine neue Lungenmetastase. Und am Nachmittag erfahre ich, dass Daniela gestorben ist. Und das ist einfach wirklich brutal. Es gibt wie kein Wort, um das zu erklären, was der krasse Kontrast mit einem macht.
Diese Gleichzeitigkeit ist auch so heftig eben. Ne? Das lernen wir vielleicht auch eben, dass das Schöne trotzdem da sein darf, auch wenn am gleichen Tag das Brutalste passiert. Irgendwie, ich glaube, wir würden auch irgendwie zugrunde gehen oder wenn wir nicht irgendwie unsere Mechanismen hätten, da weiterzumachen. Und gleichzeitig ist es auch schön, dass der Raum da ist zum Trauern und auch in der Community zu trauern.
Und ich glaube, was mir auch hilft mittlerweile, ist mein Umgang mit dem Tod. Ich habe mich schon sehr intensiv damit auseinandersetzen müssen. Und für mich, mir hilft jetzt wirklich der Gedanke, dass mit dem Tod nicht einfach alles vorbei ist, sondern irgendetwas passiert nachher. Was genau, das weiß ich nicht. Aber ich weiss, jeder Mensch wird geboren und jeder Mensch stirbt. Und einfach nur schon das können auszusprechen und zu akzeptieren, dass der Tod dazugehört, das hilft, erstens mal das Leben bewusster zu leben und sich auch einfach öfter zu sagen, hey, oder auch Daniela, Daniela, ich habe dich lieb. Daniela, danke, dass du das mit mir machst, dass mir nichts unausgesprochen lässt. Und ich habe auch irgendwie, das hat mir Bieren auch sehr Trost gegeben, dass ich gewusst habe, der Verein, den wir jetzt zusammen gegründet haben, dass das bleibt. Und dass ein Teil von der Daniela immer bei uns wird dabei sein im Verein. Was aber wirklich schon ein Prozess war, wo ich das erste Mal selber als metastasierte Patientin mit dem Tod von einer anderen Patientin konfrontiert worden bin. Also das ist wirklich das erste Mal, ist wirklich das heftigste Mal gewesen. Mhm. Und dort habe ich wirklich 3 Tage lang gebrüllt und habe nicht mehr gewusst, wie ich jetzt weitermachen soll. Und jetzt bin ich, ich möchte nicht sagen abgehärtet, aber einfach einen anderen Umgang, auch ein bisschen proaktiveren Umgang. Ich tue mich wie manchmal auch so ein bisschen darauf vorbereiten. Eben, wenn du weißt, jemand geht ins Hospiz, dann, ich meine, ich habe es so schön gefunden, Selin, wo wir Daniela noch sind besuchen.
Ja, das war sehr schön, ja.
Nochmal über so viele schöne Sachen haben wir können reden und du hast Daniela so viele schöne Sachen gefragt über ihr Leben und wir haben eigentlich in der letzten Woche von Daniela noch so viel über sie erfahren. Mhm. Das ist mega, mega schön gewesen. Und ich glaube, das hilft auch.
Hm. Tja, wenn ich so darüber nachdenke, dann ist es auch so schade, dass wir das nicht einfach mehr im Alltag machen mit unseren Freundinnen und Familie. Diese Fragen stellen, diese essentiellen Fragen.
Ja, aber es ist schon so, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Thema über Community, wenn jetzt jemand Neues bei uns dazukommt, dann führe ich mit den meisten Frauen zuerst ein persönliches Gespräch führen oder wenigstens einfach vorher so ein bisschen sich austauschen und erklären, was passiert bei uns in der Gruppe. Dass ich halt auch dort dann einfach im Vorhinein eigentlich schon sage, gell, musst du es bewusst sein. Es kann passieren, dass bei uns jemand stirbt. Man kann es nicht beschönigen. Es wird mega schwierig sein, wenn wir uns wieder verabschieden von jemandem. Aber wenn die Person nicht parat ist, das zu akzeptieren, dass unsere Krankheit unheilbar ist, dann ist das für die Person extrem schwierig in unserer Community.
Ja, ich würde fast sagen, es ist eigentlich unmöglich, oder? Also, wenn ich umzugucke in der Community, ich glaube, so eine gewisse Akzeptanz ist ja da, dass wir alle eine unheilbare Krankheit haben. Der Umgang ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich damit. Aber wenn jemand jetzt wirklich überhaupt nicht damit, wie soll ich sagen, das überhaupt nicht akzeptiert hat, dann wird es schwierig, glaube ich. Weil es ist ja auch Platz dafür, eben auch mal für düsterere Gedanken, sage ich mal, oder für Ängste und aber auch für Humor. Ich meine, es wird ja auch öfters mit Humor einfach darüber geredet. Und das ist auch etwas, wofür ich die Community so schätze, dass wir manchmal auch wirklich komplett lapidar und wirklich mit schwarzem Humor darüber das behandeln können, das Thema, oder Sachen sagen können, wo unser Umfeld vielleicht so ein bisschen schockiert zurückbleibt und die anderen, also unsere Mitbetroffenen, einfach drüber lachen können.
Ja, ja, genau.
Ja, das heißt, du musst eigentlich jedes Mal, wenn jemand neu beitreten möchte, musst du schon so ein bisschen rausfühlen, wo steht die Person. Ne?
Ja.
Und bei jeder Person sind ja auch ganz andere Bedürfnisse im Vordergrund. Jede Person ist ja auch irgendwo durchgeht einige Phasen, ne? Eben auch bezüglich Akzeptanz. Es gibt ja auch welche, die es wahrscheinlich nie akzeptieren, was ja auch absolut okay ist. Genau.
Mhm. Ja, aber ich finde, wenn man darf trotzdem sagen, bei uns in der Community gibt es ja auch ganz viel Hoffnung. Weil es sind so viele Frauen bei uns dabei, die ja schon 5 Jahre, 6 Jahre oder fast 10 Jahre oder länger mit metastasiertem Brustkrebs leben.
Ja.
Und das muss man dann einfach immer wieder in Relation stellen, dass es eben auch die schönen Geschichten gibt. Und wenn dann wieder eben jemand im Chat schreibt, hey, ich bin gerade auf den Berg gewandert oder ich habe gerade irgendwie sonst irgendwie etwas Schönes erlebt und erreicht im Leben, dann tut einem das selber auch wieder in Erinnerung rufen, ah ja, das Leben geht gleich weiter. Mhm. Und die Hoffnung ist, also bei mir persönlich, ich habe jetzt nicht eine Hoffnung auf eine Heilung, aber ich habe ganz eine starke Hoffnung auf noch ganz viele Jahre. Mhm. Und das habe ich erst seit unserer Community eigentlich, dass ich nicht nur google Lebenserwartung, triple negativ, metastasierter Brustkrebs, sondern ich orientiere mich eben auch an diesen anderen Frauen, die eben sogar mit triple negativem Brustkrebs schon über 5 Jahre damit leben und eben auch ein gutes Leben haben. Das finde ich ist mega wichtig, das Thema Hoffnung.
Total, total, ja. Das ist ein großer Teil. Ich kann mich auch erinnern, bei mir war das auch so. Also es war erst, als ich so Berichte gesehen habe von 1, 2 Frauen, die schon seit 10 Jahren oder mehr darüber damit leben, wo ich mir dann gedacht habe, okay, es besteht Hoffnung, dass es doch nicht nach 6 Monaten, 12 Monaten vorbei ist, ja. Aber Anna, wir haben das Thema ja auch schon angeschnitten oder auch privat öfters. Energiemanagement. Wie machst du das denn mit deiner eigenen Erkrankung und deinem eigenen Alltag, noch so viel Energie für eine Community aufzubringen? Beziehungsweise, was gibt dir das auch, die Arbeit mit dem Verein?
Ja, das stimmt. Es gibt wirklich Energie zurück. Weil Energiemanagement ist auch eine von den grossen Fragezeichen in meinem Leben, wo ich noch nicht wirklich den richtigen Umgang damit gefunden habe. Weil alle 2 Wochen oder mindestens einmal im Monat habe ich einfach 1 oder 2 Tage lang Migräne, liege wieder flach im Bett. Und ich plane auch manchmal viel zu viel. Und dann gibt es aber wieder Phasen, wo ich mich gar nicht getraue, etwas zu planen. Und dann kommt das Wochenende und ich habe einfach nichts vor. Und dann bin ich deprimiert, weil ich nichts vorhabe. Also es ist wirklich so, es gibt wie nicht ein gesundes Mittelmaß bei mir. Es ist immer entweder so richtig alles ausgelaugt und alles müde und traurig. Oder ich renne von einem Event zum anderen. wo ich dann nachher halt trotzdem, ja, je nachdem wieder ins Loch fallen. Aber dass wir eben die Community haben und dass die Community das eben auch versteht, dass andere Frauen das eben auch haben. Oder zum Beispiel der Druck, dass wir ja wissen, unser Leben ist kürzer und dann müssen wir noch alles reinquetschen. Also ich habe das seit über 3 Jahren metastasierten Brustkrebs. Und im ersten Jahr habe ich wirklich alles in mich reingequetscht. Möglichst viel Erlebnis wollen sammeln. Und das kostet halt mega viel Energie. Und dann einfach mal daheim zu sitzen und Fernsehen zu schauen oder einfach ein Buch zu lesen, ist so wie so, ja, da gibt es ja kein Foto davon nachher, wo man sich daran erinnern kann. Und das verstehen ja unsere Frauen alle auch. Und das gibt halt auch eine schöne Energie, wenn man sich so kann verstehen und in diesem Moment kann helfen kann.
Mhm. Und deine Arbeit im Verein, die begrenzt sich ja nicht nur in Anführungszeichen auf Community und Kampagne vorbereiten. Du bist auch sehr viel im Bereich Patientinnenkompetenz unterwegs. Was heißt das überhaupt? Magst du da mal kurz erzählen, auch wie du auf dieses Thema gestoßen bist und wie du den Weg dazu gefunden hast, sage ich mal, dich dafür zu interessieren und das vermitteln zu wollen?
Ja, ich habe wirklich gemerkt, mir persönlich hilft es sehr, wenn ich mich mit meiner Erkrankung auseinandersetze. Und es hat halt am Anfang wirklich bedeutet, dass ich auf den bösen Dr. Google gegangen, wo eben zum Teil Informationen rauskommen, die Angst machen. Aber dazu gehört dann nachher eben auch, die Informationen zu verarbeiten und dann zu meiner Ärztin gehen zum Beispiel und sagen, ich habe das auf Google gefunden, stimmt das? Und nachher kann sie mir sagen, ja, jein, erstens mal ist die Studie zum Beispiel, die ich gelesen habe, ist erst mit Mäusen getestet worden. Oder die Information kann man nicht so auf Menschen ableiten. Und da soll ich mir wirklich keine Gedanken machen wegen dem, dem und dem. Also, da konnte ich mich nicht mit dem auseinandersetzen. Und wie bin ich denn eigentlich eben? Ich habe dann halt auch angefangen, über das zu reden. Ich habe dann mehr Menschen gefunden, die, wie ich, sich auch aktiv auseinandersetzen mit der Erkrankung. Ich habe so viele Geschichten jetzt gehört von diesen Frauen in unserer Community, wo ich auch immer wieder etwas lernen, so, ah, okay, das gibt's ja noch, oder so kann man auch damit umgehen. Und dann kann ich das auch immer für mich persönlich wieder überlegen, ja, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Keine Ahnung, zum Beispiel das Thema Ernährung oder das Thema Lebensstil, Sport, möchte ich mich da anders, meinen Lebensstil eigentlich ändern?
Es ist ja auch sicher mit der Vereinsgründung gekommen, dass du geguckt hast, welche Vereine gibt es denn schon, welche Organisationen gibt es schon, welche Events gibt es. Und das ist ja immer wieder Thema auch Patientinnenkompetenz und dass man versucht oder dass wir Patientinnen versuchen halt uns auch bei Entscheidungen auch mit einzubringen, dass man auch mal die Leute wach rüttelt und sagt, hey, wir sind auch da, wir möchten auch gerne mitdiskutieren, es geht ja schlussendlich um uns.
Ja, ja, ich glaube, es ist, also es hat auch bei mir so verschiedene Knackpunkte gegeben, wo ich gemerkt habe, am Moment, das ist mein Leben, ich muss in die Hand nehmen. Das eine war eben, wo es um die Abklärung gegangen ist für meine IV, wo es darum gegangen ist, komme ich eine volle Rente über, eine Teilrente und was passiert nachher bei mir finanziell? Was passiert nachher mit meinem Leben, wenn ich aufhöre zu arbeiten? Und dort habe ich wirklich gemerkt, ich möchte eigentlich noch weiter arbeiten. Und habe mich dann informiert, habe zum Beispiel bei der Krebsliga eine Beratung bekommen und habe dann wirklich mit der IV und meinem Arbeitgeber einen Call aufgesetzt und eine Sitzung organisiert, dass die sich miteinander austauschen, weil ich dann erfahren habe, ich kann trotz einer vollen Rente immer noch 30% arbeiten. Aber wie macht man denn so einen Vertrag? Und dann hat wirklich die IV, mein Arbeitgeber, angefangen, zusammen mit mir das Gespräch zu haben. Und dann hat sich dann wirklich ergeben, dass ich noch weiterhin arbeiten konnte, dass ich den Vertrag bekommen habe. Und dann konnte ich wirklich mir selber ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil sonst hätte niemand sich für mich eingesetzt.
Ja, das kostet ja auch alles so viel Energie, oder? Also überhaupt sich schon zu überlegen, will ich arbeiten, nicht, arbeiten tut mir gut oder ich brauche es auch vielleicht finanziell oder wie auch immer. Und dann überhaupt rauszufinden, ich darf arbeiten, wie viel darf ich denn arbeiten und wie geht das alles? Mhm. Das erfordert so viel Energie. Das kann auch nicht jeder aufbringen.
Aber es hat sich wirklich gelohnt und dort habe ich auch wirklich gemerkt, ich kann auch einfach eben anrufen und fragen, Entschuldigung, ich habe eine Frage, können Sie mir helfen? Und dann habe ich die Information bekommen und ich konnte dann die Information wieder weitergeben. Und der nächste Knackpunkt, den ich so ein bisschen hatte in meiner persönlichen Erfahrung, wo es eben darum gegangen ist, dass ich eine neue Therapie haben müssen bekommen. Ich hatte Progress, meine Therapie hat nicht genug geholfen. Und dann ist es darum gegangen, nicht wirklich Medikament A oder Medikament B. Und nachher hat die Ärztin mir wirklich mich gefragt, ja, was denke ich? Und ich so, weiß ich doch nicht, ich habe doch nicht Medizin studiert. Wieso soll ich jetzt wissen, ob ich A oder B soll nehmen? Und dann habe ich eben auch gemerkt, aha, es ist auch meine Verantwortung, mich mit diesen zwei Optionen auseinanderzusetzen. Und ich muss nicht die sein, die eben Medizin studiert hat und wo die Studie auswendig weiss, was jetzt Medikament A oder Medikament B an Nebenwirkungen oder an Effektivität hat, sondern für mich, mein Job ist eigentlich herauszufinden, was ist mir wichtig, welche Fragen muss ich stellen, damit ich mich mit gutem Gewissen kann entscheiden kann, ja, A oder B. Und das hat dann halt wirklich so einen Prozess in mir ausgelöst, wo ich gemerkt habe, ich bin bereit, ein Medikament zu nehmen, das nicht so aggressiv ist, wo aber eben auch vielleicht nicht so gut wirkt, dafür viel weniger Nebenwirkungen hat. Und ich habe gemerkt, mal, ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Einfach für mich persönlich, weil sich das für mich richtig angefühlt hat, weil ich wie gemerkt habe, ich habe jetzt keine Energie für wieder Haarausfall und Übelkeit und all die Nebenwirkungen, die bei der anderen Therapie dabei gewesen wären, sondern ich habe gemerkt, mein Krebs erstens mal wächst nicht so schnell. Also habe ich gewusst, hey, 3 oder 4 Monate machen wir nochmal einen Scan. Dann kann ich immer nochmal schauen, wie entwickelt sich in diesen 3 oder 4 Monaten. Und das hat sich dann eben auch herausgestellt, dass das für mich die richtige Entscheidung war. Und es muss nicht für jemand anders die gleiche Entscheidung sein. Und weil eben die Fragen, die man sich selber muss stellen muss, was ist einem wichtig? Lebensqualität oder eben ist es jetzt extrem wichtig, dass man die Metastase gerade sofort aggressiv behandeln muss. Und ich habe zusammen mit meiner Ärztin im Gespräch herausgefunden, was für mich das Richtige ist.
Hat dir da auch der Austausch mit anderen geholfen? Oder war das schon wirklich im direkten Gespräch mit der Onkologin, wo du die Entscheidung treffen konntest?
Da kann es sein, dass zum Beispiel der Austausch mit anderen eben auch eher ein bisschen dazu geführt hat, dass ich mehr Angst hatte von der aggressiveren Therapie. Weil das ist eine Therapie, die noch nicht so lange auf dem Markt ist. Und was ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig konnte eingliedern an Informationen, ich bin ja auch international vernetzt. Und dort hat es viele Frauen gehabt, die das Medikament genommen haben. Und dann ihnen gestorben sind. Und ich habe dann wie gemerkt, ich habe da eine falsche Verknüpfung gemacht. Und der Grund war halt, dass die Frauen gestorben sind, weil das ist ihre 5., 6. oder irgendwie 10. Linie war. Und bei denen ist der Krebs schon viel weiter fortgeschritten als bei mir. Und ich habe dann wie eine falsche Verknüpfung gemacht, die eine Angst ausgelöst hat vor dem Medikament. Und dann hat mir das aber, dann habe ich das aber können besprechen mit meiner Ärztin und sie hat mir können sagen, ja, logisch, sterben jetzt viele Frauen mit dem Medikament, weil es neu auf dem Markt ist und jetzt wird es auch gerade allen geben. Und ich so, aha.
Die Info braucht man auch.
Genau. weil eben, wenn man sich informiert und manchmal eben eine falsche Verknüpfung macht, dann kann das auch
nach hinten losgehen. Ja, ne?
Kann das auch eigentlich ein Risiko sein, dass man sich dann eben aufgrund von dieser Informationen falsch entscheidet. Oder also falsch entscheidet. Einfach aus
Angst. Aus den falschen Gründen oder falschen Vorstellungen dann die Entscheidung trifft. Ne? Ja, ist immer super schwer, finde ich. Das haben wir auch öfters als Diskussionsthema in der Community. Lebensqualität versus Lebensdauer. Und Lebensqualität ist ja auch noch sehr individuell zu betrachten. Ja, also das ist halt schon auch so ein Fulltime-Job, den wir haben, den Umgang mit unserer Erkrankung zu finden und ja, auch die geeigneten Therapien zu finden, also nicht zu finden, aber halt uns zu entscheiden für die Therapien, ja oder nein. Und auch die ganzen Begleitmedikationen, da muss auch jede Frau wieder selber für sich rausfinden, wie viel Cortison wir sie dazu haben oder auch nicht.
Ja, und dass man sich eben auch getraut, zu sagen, Hilfe, ich habe mega viele Nebenwirkungen, was soll ich machen? Weil oft ist ja noch der Glaube da, ja, eben Krebstherapien sind halt super aggressiv und haben halt mega viele Nebenwirkungen. Das sieht man ja in jedem Fernsehfilm, ist das ja so. Man hat gefälligst zu leiden, wenn man Krebs hat, oder? Aber dass es ja heute nicht mehr so ist oder dass man die Nebenwirkungen begrenzen kann, sei das durch begleitende Medikamente, Aber es gibt ja auch irgendwelche kleinen Tricks, oder? Dass man zum Beispiel vor der Therapie etwas Anständiges isst. Oder wenn man eine orale Chemotherapie hat, dass man eine Tablette nimmt, wenn man vorher schon etwas gegessen hat. Aber eben auch nicht zu viel. Also es gibt so kleine, kleine Sachen, wo man dann einfach sagen, hey, ist das bei euch auch so? Oder man geht zum Arzt und sagt, ich leide so unter dem, da muss doch irgendetwas geben. Mhm. Und da gibt es jetzt eben wirklich so viele Möglichkeiten, die man eben selber machen kann. Oder man kann eben in eine komplementäre Therapie. Ich mache jetzt zum Beispiel gerade Akupunktur, für, um besser können, mit meiner Migräne umzugehen, um weniger Migräneattacken zu haben. Und es braucht aber auch Energie, dass ich jetzt jede Woche in die Akupunktur gehe. Aber ich bin froh, habe ich gefragt. Und ich bin froh, habe ich den Flyer genommen und mich dort angemeldet.
Ja, das finde ich etwas super Wichtiges, was du sagst, dass man sich auch traut, Sachen auszusprechen. Auch wenn man eben, wenn man das Gefühl hat, ja, es ist doch nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, zum Riesending, was ich ja eigentlich habe, zum Krebs und zur riesen fetten Chemotherapie, die ich dazu habe. Aber es sind diese ganz vielen kleinen Dinge, die das nachher auch erträglich machen. Und die es auch nachher machen, dass eine Patientin vielleicht auch früher oder später damit, also früher aufhört mit der Therapie, weil sie einfach diese ganzen Nebenwirkungen nicht mehr erträgt. Und ich denke gerade, habe jetzt gerade auch bei dem, was du gesagt hast, dran gedacht, dass ich vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten jetzt mittlerweile auch mal der Krankenpflegerin gesagt habe, als sie mir die Infusion verabreichen wollte, beziehungsweise vorbereitet hat, mir die den Zugang gelegt hat und gesagt, ja, ach, ich kriege von diesem NaCl, also von der Spülflüssigkeit, da wird mir immer schon schlecht, wenn es reinläuft. Das löst bei mir so einen Geruch, einen Geschmack nach, ich habe das mit Bleistiftspitzen irgendwie also vergleichen können, aber es wird mir schlecht. Und sie meinte, ja gut, dass Sie sagen, dann probieren wir mal eine andere Lösung. Es ist auch NaCl, aber es ist irgendwie ein anderes, keine Ahnung, andere Verpackung, andere Firma. Und da wird mir nicht schlecht. Und quasi meine Übelkeit, die ich bei der Gabe von der Chemo immer hatte, wo ich immer dachte, ja komm, das gehört dazu, ist jetzt einfach nicht mehr da.
Ja.
Und man denkt so, es ist so eine Kleinigkeit, es wird schon nichts, es gehört dazu, da muss ich jetzt durch. Und nee, es lohnt sich wirklich auch, die Sachen auszusprechen. Und ich glaube, ganz viele von uns machen das wahrscheinlich viel zu wenig. Und auch wir denken ja auch nicht bei jeder Kleinigkeit daran.
Ja, ich hatte das jetzt auch gerade bei der Bestrahlung gehabt. Ich meine, ich musste 10-mal müssen gehen. 10-mal liegt man auf dem Schragen, sagt man. Mhm. Und ich muss ja dann jedes Mal meine Arme aufheben. Und dann hat es ja dort so eine Halterung, die man muss heben. Und ich musste dann einfach sagen, geht das nicht anders? Weil jedes Mal schlafen mir die Arme ein, wenn ich muss dort 20 Minuten dort liegen, und das ist schmerzhaft. Ja, wir können es mal so probieren. Und jetzt mache ich es halt jedes Mal anders, dass meine Arme anders liegen. Und ja, ich bin ein kleiner Mensch mit 1,60. Wahrscheinlich ist das Gerät nicht auf so eine kleine Frau ausgerichtet. Und dann muss ich halt sagen, kann man da nicht eine andere Position für meine Arme finden? Und prompt, kein Problem. Das sind halt meine Arme immer anders und nicht so, wie die Maschine das eigentlich ja, vorgesehen. Aber es funktioniert tiptop und ich kann, Bestrahlung ist für mich so viel weniger schlimm, einfach weil ich bequem liegen kann.
Ja, Wahnsinn, ne? Und wie viele Leute dann nichts sagen wahrscheinlich und da leiden. Also an alle da draußen, sagt, wenn euch etwas nicht passt.
Genau.
Wenn es euch nicht gut geht. Ja, Anna, wir haben so viele spannende Themen jetzt besprochen, sicher nicht zu Ende besprochen und wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber wir kommen so langsam zum Ende. Ich glaube, ich möchte auch nochmal hier über diesen Weg dir und Daniela Danke sagen für das, was ihr ins Leben gerufen habt. Und ich glaube, es ist wirklich ganz vielen Menschen, also ich weiß, es ist extrem wichtig und es tut uns allen extrem gut, diese Community zu haben. Und danke, dass ihr das einfach durchgezogen habt.
Danke dir, Selin, dass du da voll dabei bist. Und zwar schon jetzt ein Jahr.
Stimmt, fast, ja, genau. Anna, nach dem Gespräch, was wir hatten, wenn du jetzt den Satz, ich bin die, nochmal ergänzen müsste, müsstest, also das musst du jetzt, dürftest, wie würde der lauten?
Ganz spontan sage ich jetzt, ich bin die, die Hunger hat. Oh ja. Ich habe sogar Angst, dass man das Bauchknurren gerade auf dem Mikrofon hört. okay, aber ein bisschen weniger spontan. Ich bin die, die Freude hat, dass wir jetzt noch so eine schöne Sommerwoche hatten und ich so viel Zeit konnte verbringen mit meinen Liebsten.
So schön. Danke, Anna, für das schöne Gespräch.
Danke dir, Céline.